Hallo, liebe Freunde der Lok und herzlich willkommen zur nun schon 11. Folge des Lok Bernau Podcast. Meine Herren, wie die Zeit doch vergeht. Auf diesem Wege ganz, ganz lieben Dank für die vielen positiven Rückmeldungen zur letzten Episode mit Ingo Koch, was mich so motiviert hat, dass ich heute mit Christian Leschke, dem Teammanager der ersten Herren, wieder einen absoluten Kracher vor das Mikrofon bekommen habe. Freut euch auf viele interessante Einblicke in die tägliche Arbeit im Profibereich und natürlich auch spannende Geschichten aus dem abwechslungsreichen Leben eines Teammanagers. Viel Spaß beim Zuhören und gebt uns doch gern wieder ein Feedback. Das motiviert ungemein und freut mich natürlich immer sehr. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, auf die Ohren, fertig, los!
Ja, lieber Christian, herzlich willkommen im Lok Bernau Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir für heute Zeit genommen hast, weil aufgrund des ersten Heimspiels am Samstag ist ja bestimmt diese Woche mächtig was los bei dir, oder?
Ja, das ist richtig. Aber erstmal hallo Marco. Los war eigentlich noch viel mehr in der Vorbereitung des Testspiels, der Saisoneröffnung, auch wenn die dieses Jahr ganz anders ablief, als wir es üblicherweise machen. Aber da war eigentlich der Stress noch viel, Pegel noch viel höher, als er jetzt ist.
Ja, weil alles das erste Mal gemacht werden musste, ne?
Also ganz genau. Keiner wusste so richtig, wie es funktionieren wird, weil viele Sachen haben wir vorher gar nicht aufgebaut oder konnten die gar nicht aufbauen und testen, sodass wir da dann wirklich auch ein bisschen improvisieren mussten. Aber insofern denke ich, sind wir fürs erste Heimspiel ganz gut gerüstet.
Ja, super, toll. Also du bist ja auch seit April 2018 Teammanager der ersten Herren und hast ja das Amt von Thomas Schönhoff übernommen. Wie bist du denn zu der Ehre gekommen und zu diesem Job?
Ja, eigentlich habe ich ja für den Kassenwart kandidiert und durch den Rückzug von Thomas seinerzeit aus dem Vorstand stellte sich dann irgendwann die Frage, ja, wer macht es denn eigentlich weiter? Denn so ganz nebenbei macht sich das dann auch nicht. Und dadurch, dass ich schon ein paar Jahre in der Sponsorenbetreuung aktiv war, also immer auch schon mit Thomas diesbezüglich Kontakt hatte und mit Jörg Düring, insofern ja, las dann irgendwie nahe, dass ich da irgendwie reingekommen bin, wie auch immer. Jedenfalls habe ich es nicht bereut.
Ja, und du hattest ja, wie gesagt, auch zwischendurch mal den Doppeljob gehabt, ne? Mit Kassenwart und Teammanager?
Genau, also beides zusammen war dann schon ganz schön heftig. Zumal in beides einarbeiten ist schon erheblicher Aufwand, auch wenn ich sehr gute Unterstützer hatte natürlich in Thomas und auch in Klaus Göldner, der ja seinerzeit, also vor mir Kassenwart war. Das war schon sehr gut in der Einarbeitung von den beiden, aber es ist halt trotzdem Haufen Arbeit und das war auch der Grund, warum ich dann nach gut einem Jahr gesagt habe im Vorstand, lass uns mal bitte gucken, ob wir nicht einen Nachfolger für den Kassenwart finden, weil irgendwie habe ich an der Funktion des Teammanagers auch Blut geleckt und fand es eigentlich eine sehr reizvolle Aufgabe.
Ach cool, ja. Und da hat er dann Tino Liebig dann übernommen, ne? Der hat ja den Kassenwart seither.
Ganz genau.
Ja, cool. Wie bist du denn eigentlich zum Basketball gekommen? Also hast du selber mal gespielt oder hat dich deine Tochter Isabel angefixt?
Nee, selbst gespielt habe ich nicht. Isabel war es auch nicht, das war Markus, der Große.
Ach so.
Der war nämlich der Erste, der mit Basketball anfing. Da haben wir einfach gesucht, was für eine sportliche Betätigung gäbe es in der Umgebung für ihn. Fußball war nichts, wollte er nicht. Das passte nicht und dann kamen wir irgendwie auf Basketball in Bernau. Wohnen ja im Nachbarort. Und ja, und da sind wir dann irgendwo hängen geblieben.
Ja, schön, Gott sei Dank. Und
später kam dann Isabel dazu.
Ja.
Hat sich ja dann auch in Richtung Trainer, also nicht nur selbst Basketball spielen, Trainer, Schiri im Verein engagiert. Und ja, so hat sich das dann halt entwickelt, dass wir eigentlich sehr viel Zeit in der Halle verbracht haben, immer mehr Leute auch kennengelernt haben und auch schätzen gelernt haben dabei.
Ja, nee, wir sind auch sehr froh, dass wir euch da haben. Was machst du also nebenher so, neben Teammanager, der ersten Herren? Was ist so dein Hauptjob eigentlich?
Ja, genau, du sagst es. Eigentlich mache ich nebenher den Teammanager. In meinem Hauptjob bin ich in einem kleinen mittelständischen Unternehmen in der pharmazeutischen Entwicklung tätig. Wir versuchen dort neue Krebstherapien mitzuentwickeln. Und ja, das ist natürlich auch eine unheimlich interessante, reizvolle Aufgabe. Und damit verdiene ich eigentlich meine Brötchen.
Ja, ja. Du hast ja auch da einen Doktortitel, ne? Also du bist der Herr Dr. Christian Leschke. Wie, was hast du denn promoviert?
Ja, den Titel kannst du aber ruhig weglassen. Ich habe meine Dissertation in der Pharmazie geschrieben, bin von Hause aus eigentlich Chemiker und dann in so in die Richtung pharmazeutische Chemie gegangen, was ich irgendwie reizvoller fand, als so die klassisch reine Chemie auf Dauer zu betreiben. Aber ja, ist ein sehr interessantes Gebiet.
Ja, das glaube ich ja. Also hast du Chemie damals in der Schule auch als Lieblingsfach und Leistungskurs gehabt wahrscheinlich, oder bist du...
Genau, genau.
Muss man.
Also damals hieß es noch nicht Leistungskurs, aber lief darauf hinaus.
Ja. Na, kommen wir mal ganz kurz zum Basketball. Ja, was sind denn so da deine alltäglichen Aufgaben im Verein als Teammanager? Was können wir uns denn da so vorstellen? Was darfst du denn alles so machen?
Ja, also der normale, lassen wir mal das aktuelle Jahr mal außen vor. Der normale Fall ist eigentlich die gesamte Kommunikationsabwicklung mit der Barmer zweiten Basketball-Bundesliga zu organisieren. Alles, was dort an Lizenzanträgen und sonstigen Dokumenten im laufenden Jahr, Wirtschaftspläne, Wirtschaftsberichte und so weiter einzureichen. Das ist im Prinzip alles meine Aufgabe. Und dann natürlich insgesamt die Kommunikation mit Trainer, Physio, mit den Medizinern, Spielern, Presse und natürlich ganz entscheidender Punkt auch, was die Kooperation mit Alba im Profibereich angeht, zu koordinieren von unserer Seite her. Das sind so die wesentlichen Aufgaben. Und dann kommen natürlich solche Sachen wie Spielerverpflichtungen, Verträge aushandeln mit den Spielern, mit den Agenten und so weiter dazu.
Ja, das ist auf alle Fälle ein ganz, ganz spannender Punkt. Da will ich nachher auf alle Fälle noch, mal einhaken. Aber wusstest du denn im Vorfeld, wie so der zeitliche Aufwand so ist und was dich da erwartet? Oder hat Thomas es ein bisschen schön geredet?
Nee, schön geredet hat er es nicht. Also es ist im Normalfall ist es schon so, dass du hast einen Zeitbereich im Sommer, das ist meistens so in der Urlaubszeit, wo man diverse Beschäftigungen hat, wo es um Spielerverpflichtungen und so weiter geht. Dann gibt es noch eine Phase im April zur Erstellung der Lizenzunterlagen. Aber da wird man natürlich auch routinierter, wenn man das erst einmal komplett gemacht hat, dann wird man da auch immer schneller. Aber das ist auch nochmal so ein Zeitraum, wo es deutlich zeitaufwendiger ist und dann unmittelbar vor Saisonbeginn. Also ich sag mal, Saisoneröffnung und erste Testspiel, das ist eigentlich so immer der Bereich, wo dann immer noch viel zu organisieren ist, viel abzustimmen ist, zu ändern ist und so weiter. Also, und wenn dann das erste Heimspiel läuft, dann ist eigentlich der Hauptaufwand an organisatorischen Dingen soweit erledigt. Dann kommen so die Routine-Sachen, die dann die Heimspiele, die Durchführung der Heimspiele, Organisation dazu. Aber da und für viele andere Punkte halt auch, haben wir halt auch ein wirklich sehr gutes Team dahinter. Das ist ja nicht nur, ich alleine könnte das alles gar nicht stemmen. Da sind eben vom Aufbau, Einlass, Kampfgericht und Geschäftsstelle, die dort natürlich alle irgendwo involviert sind, Hallensprecher, ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen, also verzeiht mir, ich habe das jetzt nicht aufgelistet, dass ich da wirklich keinen vergesse. Und insofern verteilt sich das dann natürlich, aber irgendwann muss natürlich die Fäden in der Hand haben, das ist klar.
Ja, das hört sich ja schon wirklich nach einem zweiten Hauptjob an, ne?
Und ein Tag am Wochenende ist da schon locker mit belegt.
Ja, das glaube ich. Ja, also die Gesamtfinanzen des Vereins betreut ja, was hat man vorhin schon gesagt, der Kassenwart Tino Liebig. Du bist ja so getrennt für die ersten Herren auch für die Finanzen zuständig. Ja, wie seid ihr denn so finanziell durch die Corona-Zeit gekommen? Muss das Budget jetzt für diese Saison extrem angepasst werden oder seid ihr da gut hingekommen?
Also die Situation ist natürlich recht angespannt, obwohl wir Gott sei Dank sagen können, dass uns keiner der Sponsoren wirklich weggebrochen ist. Also dass er sagt, ich kann es nicht mehr leisten oder so. Es gibt natürlich bei einer ganzen Reihe Sponsoren Reduzierungen im Budget, was sich natürlich schon auswirkt, aber wichtig war eben halt für uns auch, dass wir, selbst wenn einer sagt, ich kann eben nur noch im ganz kleinen Umfang was machen, dass wir dort eben auch dann zusammen Wege finden, um ja das vielleicht im nächsten Jahr oder in 2 Jahren wieder in etwas größerem Umfang aufleben zu lassen. Sprich, also wir haben jetzt nicht, wenn ein Sponsor dezimiert hat, nicht die Bande gestrichen, weil es ist ein Geben und Nehmen und in diesem Punkt können wir momentan halt hoffe ich jedenfalls geben, indem wir nämlich die Spiele durchführen können und dann halt auch die Bandenwerbung aufbauen. Und ja, das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß von anderen Vereinen in der Pro B, die durchaus mit auch Komplettausfällen von Sponsoren rechnen oder leben müssen. Dieser Kelch ist an uns vorbeigegangen, aber das hat natürlich nichts mit den Zielen zu tun, die wir eigentlich für dieses Jahr hatten, nämlich diesen Part noch deutlich auszubauen. Wir haben eine schon signifikante Reduzierung akzeptieren müssen, hinnehmen müssen. Und da ist der Hauptpunkt, wo überhaupt reduziert werden kann, natürlich im Bereich der Spielergehälter, also Nicht-Fixkosten. Und da wirklich ganz großer Dank an das Team, die durchweg, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Pro B, sondern insgesamt auf den Verein, die durchweg Einbußen hingenommen haben. Und ganz großer Dank, dass das so gut auch miteinander funktioniert hat. Grundlage ist natürlich immer, man muss miteinander reden, ansonsten funktioniert das alles nicht.
Ja, die Kommunikation ist das A und O, ne? Aber das
genau. Auch deutlich. Aber an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal ein ganz großer Dank an die Sponsoren, die uns weiter die Stange halten und uns hoffentlich auch in wieder wirtschaftlich besseren Zeiten ja, wieder stärker unterstützen können.
Ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass der Fluch irgendwann vorbei ist und wieder ein bisschen Normalität ins Leben eintritt. Ne? Das wär ja sehr schön. Ja, eine Hauptaufgabe hatten wir vorhin schon. Das finde ich ja irgendwie auch ganz spannend. Da würde ich dich gerne noch mal ein bisschen was zu fragen. Sind ja die Verhandlungen mit den Spielern, ja, oder beziehungsweise mit den Agenten. Das hört sich jetzt für uns Außenstehende ja dann immer so ein bisschen spannend an. Nimm uns doch mal ganz kurz mit, was da so abläuft. Gibt es da ja meistens schnelle Entscheidungen? Kommt ihr da gut auf den Nenner oder sind die Verhandlungen so ein bisschen zäh und dreckig wie im Fernsehen?
Also nee, manchmal zäh, dreckig würde ich nicht sagen. Nee, also wenn es dreckig wird, sollte man sich fragen, ob man mit dem richtigen Partner gerade spricht. Aber ja, es ist schon interessant und spannend, wie so die Kontakte zustande kommen. Es sind ja ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Es gibt die Variante, die Trainer finden oder kennen Spieler, haben ihn öfter in diversen Spielen gesehen, gescoutet und sagen, den möchte ich gern haben, sprechen den Spieler an. Oder Agenten sprechen uns zu konkreten Spielern an und bieten die Spieler an, weil sie natürlich auch das Programm, das insgesamt das Förderprogramm, das Spielprogramm von Lok Bernau kennen und dort natürlich auch für ihren Nachwuchs oder ihre Spieler, die sie dann die sie verpflichtet haben, optimale Rahmenbedingungen haben wollen, die viele bei uns durchaus sehen. Das ist auch so ein Punkt, der sehr, sehr von Vorteil und immer mehr von Vorteil auch für uns ist. Und dann gibt es natürlich auch Konstellationen, dass Spieler direkt bei uns anfragen, so wie seinerzeit Kulle nach Berlin zurückgekehrt ist, aus der BBL kam und auf hohem Niveau noch weiterspielen möchten. Diese Variante gibt es dann auch. Also es gibt alle Kombinationen daraus und daraus resultieren dann unterschiedliche Gesprächsabläufe. Wir haben zum Beispiel, also kann ja mal zwei Namen nennen, mit Dan Opland, als wir ihn verpflichtet haben. Das war so eine Konstellation, weiß ich noch, haben wir zwischen Erstkontakt des Agenten, der mich kontaktiert hat, bis zum fertig verhandelten Vertrag, verging eine knappe Woche.
Boah, das ist ein Rekord, also das wahrscheinlich, ne?
War schon rasant. Ich weiß auch noch, ich war gerade auf einer Grillparty, da haben wir mit dem Agenten, ich glaube, 5, 6 Mal telefoniert hin und her. Also manches geht dann ganz, ganz schnell. Oder man hat auch solche Konstellationen wie mit Liam zum Beispiel. Die Verhandlungen waren auch jetzt nicht zäh, aber den hat Sebastian Csonka schon beobachtet. Und den wollten wir im letzten Jahr schon haben. Da hat es nicht gepasst, nicht funktioniert. Das hängt auch immer von der Vertragssituation bei dem Spieler dann ab. Und dieses Jahr hat es jetzt geklappt. Also, und da unterm Strich waren wir uns dann auch relativ schnell einig. Aber das sind eben halt auch solche Sachen, wo man dann mitunter über 1, 2 Jahre guckt, an dem Spieler interessiert ist. Und dann hängt es auch bei uns immer davon ab, welche Position muss besetzt werden oder soll noch verstärkt werden. Und das passt halt dieses Jahr perfekt.
Okay, also ist auch mal ein bisschen Glück dabei und es muss auch auf beiden Seiten gut passen. Und
genau.
Das läuft dann teilweise auch über Jahre, okay, dass man beobachtet.
Aber wir haben halt auch, das sind jetzt nur die Sachen, die zum Erfolg geführt haben. Gibt natürlich nebenbei auch ganz viele Gespräche, wo man sich eben oder wo dann relativ schnell klar wird, dass passt mit den Vorstellungen des Spielers vielleicht nicht so, wie wir aufgestellt sind. Oder da stimmt passt die Chemie schon am Telefon nicht, dann sollte man das nicht weiter verfolgen. Das hat auch ist nichts Persönliches, das ist einfach, die Konstellation passt dann irgendwo nicht. Und dann bringt es auch nichts, das wirklich weiter zu verfolgen. Und dann gibt es halt auch Sachen, die dann kurz vor der Unterschrift quasi dann nochmal gecancelt werden, weil ein besseres Angebot für den Spieler gekommen ist. Das muss man halt auch akzeptieren. Es ist halt deren Berufslaufbahn und da bin ich auch kein Böse wirklich drüber. Also das ist einfach so.
Also da kannst du professionell trennen und nimmst es nicht persönlich, ja.
Ach, wo, nee. Also das, okay. Da habe ich kein Problem mit.
Und die ganz jungen Spieler, die jetzt ja auch in der NBBL bei Alba mitspielen und so und ja bei uns Erfahrung sammeln im Profibereich, wie haben die alle schon einen Agenten oder betreuen da die Eltern oft, auch die Kinder teilweise ja noch oder wie läuft es da ab?
Also das läuft ja dann sowieso über Alba ab, aber die sind das auch überwiegend haben sie noch keinen Agenten, das kommt dann meistens so in der Phase, wenn sie höherklassig spielen, also bei uns in der Pro B spielen, dann kommen natürlich auch die Agenten und ja, da ist man wieder ist wie beim Team, was man sucht. Der Spieler sucht einen Agenten, der Agent sucht einen Spieler. Also das ist, alle Wege sind da offen. Und da läuft natürlich, denke ich, auch sehr viel über letztendlich Mundpropaganda. Wie bist du mit deinem zufrieden und so weiter. Also sowas spielt sicherlich auch mit einer Rolle.
Ja, nein, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Wie war es denn dieses Jahr mit der Teamzusammenstellung in der Offseason? War das anders als die Jahre davor oder ähnlich am Ende?
Es war schon völlig anders. Also es war ja sehr früh klar, dass die Playoffs, Playdowns nicht mehr gespielt werden. Das heißt, wir waren irgendwo Ende März, als der Lockdown kam und wir haben zum Teil schon mit Spielern im Vorfeld gesprochen, unabhängig jetzt von Corona. Das ist auch der normale Ablauf. Wir reden ja auch im Laufe des Jahres zwischendurch miteinander, was so der Stand bei den einzelnen Spielern ist, wie die Ambitionen sind und so weiter. Und es war für uns, für René und Davide und mich eigentlich sehr früh klar, dass wir versuchen wollen, das Team weit in dieser kritischen Situation weitestgehend zusammenzuhalten und insofern auch sehr früh im April schon Gespräche geführt haben mit allen Spielern, um zumindest die Rahmenbedingungen mal ganz grob, vorbehaltlich aller finanziellen und so weiter Gegebenheiten, die dann im Herbst aktuell sind, abzuklopfen. Und kam eigentlich von allen Seiten das Signal, sie würden, wenn die Bedingungen halbwegs akzeptabel sind, würden sie gern bei Lok Bernau weiterspielen. Und dann kam eine ganze lange, lange Zeit gar nichts.
Okay.
Kein Agent fragte an, kein Spieler fragte an, es war totenstill, wir fragten auch keinen an. weil die Situation war einfach so unplanbar, dass keiner wirklich sagen konnte, bis in August hinein, wie wird das Jahr überhaupt verlaufen. Und insofern wollten wir uns auch nicht frühzeitig wirklich vertraglich binden. Und ja, insofern kam dann relativ schnell die Konstellation, dass dann August auch die Agenten aktiv wurden, die Spieler aktiv wurden, was also Vereinswechsel anging. Und dann haben wir das Glück wirklich gehabt, dass wir nur eigentlich wenig Verstärkung verpflichten wollten und ansonsten mit dem entwicklungsfähigen Team des letzten Jahres weiterspielen wollten. Und insofern ja, kam dann die Verpflichtung von Liam, was, denke ich, uns sehr weiterbringt und mit seiner Erfahrung trotz seiner jungen Jahre, hat schon in der BBL gespielt, jetzt das Turnier das Finalturnier im Sommer, mhm, in BBL. Das ist, denke ich, schon mal eine ganz gute Konstellation und schauen wir mal, wie die Saison verläuft.
Ne? Also ich habe jetzt mal für den Livestream schon jetzt mal so ein bisschen vorbereitet und recherchiert. Also der hat ja, glaube ich, da schon also über 10 Minuten, glaube ich, 12 oder 16 Minuten im Spiel gespielt.
Ne? Ja.
Auf dem Niveau schon echt, echt toll. Ja. Und wie sind denn die Spieler? Du bist jetzt fürs Sportliche ja nicht so zuständig und kommunizierst ja da eher mit René. Und aber wie sind denn die Spieler aus der Corona-Zeit zurückgekommen? Waren sie dann alle halbwegs fit oder haben welche wirklich auf der Couch gelegen?
Also es ist natürlich schwierig, unter den Bedingungen sich fit zu halten, sich zu motivieren. Aber wir haben natürlich sehr früh, auch als es wieder möglich war, mit Einzeltraining, mit Training draußen auf dem Albertplatz, in Berlin war es ja früher möglich, wieder zu trainieren. Natürlich alles unter den Sicherheitsvorkehrungen, mit Abstand, mit wenig Spielern auf dem Platz. Und das Wetter hat uns da natürlich in die Hände gespielt. Es war schön, es war wenig Regen, sodass wenig Trainingseinheiten ausfallen mussten. Und die waren alle heiß drauf, dass sie endlich wieder einen Ball in der Hand zu haben, spielen, also Einzeltraining, spielen war ja noch nicht, aber einfach sich wieder am Korb, mit dem Ball fit halten zu können. Nur zu Hause, Jogging und so weiter, Krafttraining ist einfach alles nur sehr begrenzt möglich. Aber ich denke mal, was wir auch dann in der Vorbereitung, in den Testspielen gesehen haben, ich sage nur, das erste Testspiel gegen Rostock, ich war begeistert, was ich da gesehen habe.
Ja, nee, super. Sie machten noch einen fitten Eindruck jetzt auch gegen Dresden. Das sah schon alles sehr, sehr gut aus. Wie siehst du so für diese Saison, wie sind so die Ziele und schätze das Team jetzt so ein? Wollt ihr wieder Playoffs schaffen oder sogar ein bisschen weiter oben landen? Oder?
Also Ziel ist es natürlich auf jeden Fall, in die Playoffs zu kommen. Das ist, denke ich, in jeder Saison irgendwo unser Ziel, also sprich der vorzeitige Klassenerhalt und dann innerhalb der ersten 8, letztendlich so gut wie möglich. Das ist zwar natürlich auch wieder so ein Spruch, will man immer, aber es ist halt auch ein recht junges Team, was wir haben, zwar gut gespickt mit erfahreneren Spielern, aber es ist und bleibt halt trotzdem ein sehr junges Team. Insofern bin ich voll zufrieden, wenn wir einen guten Platz in den Playoffs, gute Ausgangspositionen uns erkämpfen können. Und insofern sehe ich das auch recht optimistisch, dass wir da eine ganz gute, schlagkräftige Truppe zusammen haben. Auch wenn das erste Spiel jetzt nicht, wir in Schwellen nicht gewinnen konnten, aber man hat es auch gesehen im Stream, ich weiß nicht, ob der technisch wirklich funktioniert hat, weil es da ein paar Probleme gab, aber das Spiel war sehr gut, es lief vieles sehr gut, aber wir haben halt eine ganze Reihe auch individueller Fehler, kleiner Fehler gemacht, die natürlich auch ein eingespieltes Team wie Schwellen dann auch gnadenlos bestraft.
Und sind ja auch so 2, 3 offene Würfe einfach auch nicht gefallen, die normalerweise ja schon fallen. Ne?
Genau.
Und es war am Ende ja trotzdem knapp
für den Auswärtsspiel. Es war ein knappes Ergebnis und das ganze Spiel war, auch wenn die höchste Führung mal auf beiden Seiten irgendwo 10, 11 Punkte waren, es war immer eng beieinander. Man hat ja auch gesehen, haben sich beide Seiten wieder weitestgehend dran gekämpft, aber wir konnten es halt zum guten Ende nicht für uns entscheiden. Aber ich bin da ganz hoffnungsfroh, dass wir da den richtigen Weg gehen und die, ja, das nächste Heimspiel steht an am Wochenende. Und da erwarte ich doch den, auch wenn es ein sehr schwerer Gegner natürlich wieder ist, trotzdem mit der Heimunterstützung dann den ersten Sieg in dieser Saison.
Ja, super, ja, vielen Dank für die Überleitung, weil das war nämlich so die nächste Frage. Wir hatten es ja erwähnt, Heimspiel jetzt Samstag. Wie können denn die Fans, die jetzt alle bestimmt so richtig heiß schon sind, jetzt an die begehrten Karten kommen? Weil so viele gibt es ja nun diese Saison jetzt erstmal nicht, ne, die dabei jetzt live zugucken können vor Ort in der Halle.
Ja, also wir haben es auch schon an allen Stellen veröffentlicht. Das Heimspiel wird immer 14 Tage am Sonntag vorm Heimspiel in den Verkauf gegeben, sodass freie Platzkapazitäten gebucht werden können. Das läuft dann im Prinzip bis unmittelbar vor Spielbeginn. Man sollte natürlich nicht zu lange warten, weil irgendwann wird es knapp, was die Plätze angehen. Dadurch, dass wir im Durchschnitt wahrscheinlich so um die 250 Zuschauer nur in die Halle bekommen, ist es natürlich an allen Ecken und Kanten knapp, was die Karten angeht. Und insofern, ja, schwierig wahrscheinlich an Karten zu kommen, aber ich habe heute mal reingeguckt, noch ist was zu kriegen.
Okay.
Darüber hinaus werden immer am Freitag früh Karten nochmal freigeschalten. Ich glaube, das war ab 8 Uhr oder ab 9 Uhr, die jetzt irgendwo vom Gästekontingent zurückkommen, die von den Trainern, Jugendtrainern nicht gebucht worden sind oder dergleichen, die an irgendeiner Stelle reserviert waren, aber aus dem Kontingent nicht abgerufen wurden, sodass wir dort wirklich alle möglichen Plätze auch wirklich an den Mann und an die Frau bringen wollen und auch können.
Aber in die Halle kommen jetzt so kurz vor Spielbeginn, so einfach persönlich, ohne jetzt was zu buchen, das macht wenig Sinn, ne?
Also ich will es nicht ausschließen, für die Saisoneröffnung hatte ich noch zwei Karten in der Tasche,
Okay.
keinen Käufer gefunden. Das mag natürlich auch an der Saisoneröffnung gelegen haben, die ja traditionell nicht ganz so nachgefragt ist von vielen Fans von Lok, die zum Heimspiel, zum regulären Heimspiel, Punktspiel dann durchaus kommen wollten. Also man kann es durchaus versuchen, aber viel Hoffnung mache ich da wirklich nicht. Das sind dann wirklich Karten, die ganz kurzfristig noch zurückgegeben werden.
Okay.
Und die, wie gesagt, dann zur Verfügung stehen, die ganz kurzfristig noch absagen, die wir dann natürlich immer auch noch versuchen zu verkaufen, weil jeder Platz, der unbesetzt ist, tut mir im Herzen weh.
Ja, und dann für alle, die es leider nicht geschafft haben, Platz zu kriegen, gibt es ja jetzt dann auch für die ersten Spiele auf jeden Fall ja auch einen Livestream für die ersten Heimspiele. Also dementsprechend kann man sich ja dann an den Fernseher hängen und dann trotzdem irgendwie live dabei sein.
Ganz, ganz genau,
Aber
und
natürlich
da
trotzdem die
auch.
Leute in die Halle kriegen, ne? Also das ist natürlich das große Ziel. Ja.
Es ist natürlich ein anderes Event, ob ich es am Fernseher verfolge oder live verfolge. Da möchte ich den Ball auch mal zurückspielen. Vielen Dank an dich, Marco, und natürlich auch an Jan für die super Moderation. Ich habe mir das letzte Spiel im Nachgang dann nochmal angeguckt. Ich war ja auch live in der Halle. War eine sehr gute Moderation. Macht weiter so, kann
Ja.
ich nur sagen. Und ja,
Ja, gut.
ansonsten Livestream ist natürlich über alle denkbaren Kanäle, wenn ich das jetzt richtig oder wenn ich auf dem aktuellen Stand bin, ab diesem Heimspiel über Sportdeutschland TV, über YouTube und ich weiß nicht, wo es noch
Bei
überall
Facebook gibt es,
befindet.
glaube ich, sogar auch noch einen Livestream. Wir, glaube ich,
Ja.
versuchen jetzt gleich zum Anfang mal alle Portale zu bedienen und um dann zu mal zu gucken, ne, wo ist denn die Nachfrage am größten, was funktioniert am besten. Aber ich glaube, das Heimspiel jetzt gegen Münster, das kannst du eigentlich im Internet nicht verpassen.
Nee, geht eigentlich nicht. Aber was ganz wichtig ist, wir bieten es aktuell kostenfrei an, aber rufen doch zu Spenden auf. Spendenbutton einfach anklicken und dann über verschiedene Zahlungswege einen beliebigen Betrag spenden. Ihr unterstützt damit das Projekt Livestream bei Lockbernau.
Ja, nee, auf jeden Fall. Ja, nee, toll. Wir sind auch schon ganz, ganz aufgeregt und freuen uns schon auf das nächste Spiel. Wie sieht es denn bei dir dann aus? Kannst du dann an so einem Spieltag denn locker da dabei sein oder bist du immer auf Hochspannung während des Spiels?
Also beim letzten Spiel habe ich nicht allzu viel mitgekriegt. Da gab es einfach am Rande noch viel zu abzustimmen und zu klären. Aber ansonsten ist es eigentlich so im normalen Spielbetrieb, wenn das Spiel dann erst einmal angepfiffen ist, dann ist eigentlich auch, ja, dann kann ich es auch irgendwo genießen. Und genieße es hoffentlich auch sehr häufig in dieser Saison. Sprich, ich genieße es natürlich nur, wenn das Spiel gut ist, wenn wir möglichst gewinnen, dann freut mich das natürlich am allermeisten.
Macht am meisten Spaß, ja.
Ja, genau.
Kommen wir noch mal ganz kurz zu der Zusammenarbeit mit Alba. Da ist ja seit Jahren eine gut laufende Kooperation. Die hat uns ja auch leistungsmäßig als Verein noch auf ein komplett höheres Level gehoben. Doch gibt es ja dann immer wieder mal Stimmen, die so die Identität mit der Stadt Bernau vermissen. Wie schaffen wir es denn perspektivisch, die Identität und die Leistung zu verbinden? Gibt es da schon einen Plan?
Also es sind natürlich verschiedene Aspekte, die da eine Rolle spielen. Als erstes wirklich ganz, ganz wichtig für uns die Kooperation, dass die überhaupt ins Leben gerufen worden ist. Es ist natürlich für uns als Verein, für die Stadt eine unheimliche Aufwertung des Events Basketball, was wir dort alle 14 Tage beim Heimspiel anbieten können. Aber ich gebe dir natürlich recht, Ziel war es und ist es nach wie vor, einen eigenen oder eigene Bernauer Spieler wirklich so weit zu bringen, dass sie in der ProB in der ersten Mannschaft spielen können und spielen werden. Das ist, oder ein Thema dazu ist natürlich eine Voraussetzung, dass wir, was wir im zweiten Jahr jetzt etabliert haben, die JBBL-Mannschaft auch in Kooperation, weil alleine sind wir einfach an der Stelle wirklich noch zu klein als Verein. Und auf Anhieb im ersten Jahr den Klassenerhalt geschafft. Das ist auch eine sehr gute Leistung dieses Teams, wie gesagt, in Kooperation mit Hermsdorf und auch mit Alba. Und Ziel ist es, da auf diesem Wege dann den nächsten Schritt zu gehen, ein NBBL-Team mit Sicherheit auch in Kooperation perspektivisch zu etablieren, um einfach auch die talentierte Jugend hier zu behalten, in Bernau andere talentierte Spieler aus der Umgebung nach Bernau zu bringen. Und dann auch auf diesem Wege JBBL, NBBL, dann wirklich auch wieder Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die ProB-Mannschaft zu bringen. Das ist eigentlich die Zielsetzung. Was natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist als zweiter Aspekt, dass wir schon versuchen, natürlich Spieler nicht nur kurzfristig zu binden an den Verein. Ich erinnere nur an Konsti, der ja schon gefühlt fast ein Bernauer ist im fünften Jahr seiner Spielerkarriere bei Bernau. Das ist, denke ich, schon mal eine ganz gute Grundlage, auch wenn er natürlich ein Zugereister ist, also unten in Berlin wohnt. Aber damit werden wir eh leben müssen, Bernauer sein und sich mit Bernau zu identifizieren, hat nichts mit dem Wohnort in Bernau oder in welcher Umgebung von Bernau auch immer, sei es ländlicher Bereich oder in Berlin in der Stadt, zu tun. Das verteilt sich einfach und das ist, denke ich, auch völlig normal.
Ja. Nee, auf jeden Fall, da wird im Hintergrund viel gearbeitet, ne, dass da diese Identität dann demnächst auf dem Platz, aber auch im Platz von den ersten Herren zu sehen ist. Das ist auch ganz toll. Die Liga ist ja auch grundsätzlich, die Pro B ist ja auch professioneller geworden, ne? Spieler werden besser, die Anforderungen für den Verein werden von Jahr zu Jahr höher. Und bei uns arbeiten aber in den Entscheidungsebenen, also sprich ja Teammanager, aber auch der Vorstand und viele andere halt auch ehrenamtlich. Wie lange ist denn das noch möglich, ohne dass die Leute so wie du und dann irgendwann mal komplett ausgebrannt sind? Also da müsste ja dann auch noch gearbeitet werden, ne? Parallel zum Sportlichen.
Das ist sicherlich richtig, wobei es natürlich so ist, so wie wir aufgestellt sind, so oder ähnlich funktioniert das in vielen Vereinen. Das heißt ja nicht, dass die viele Arbeit, die letztendlich in diesen Projekten drinsteckt, dass die wirklich nur von den einzelnen, vielleicht mehr im Vordergrund oder nach außen stehenden Leuten getragen wird, sondern da ist natürlich das ganze Backoffice, die Geschäftsstelle, die Sponsoring, Ticketing und so weiter. Dafür sind ja Leute auch da, die das letztendlich oder umsetzen, die das optimieren, die Technik machen und so weiter. Das sind also eine ganze Reihe von auch zum Teil die meisten vertraglich gebundenen Mitarbeitern, die spezielle Bereiche dort unter sich haben. Und ohne die geht es schlichtweg nicht. Mhm. Und da ist natürlich immer zu gucken, dass man eine gute Mischung hat zwischen dem Ehrenamt und so weiter. Und ich habe letzte Woche den Podcast gehört mit Ingo Koch zum Thema Vereinsgründung und Anfangsjahre und so weiter. Ich sage immer, ein paar Verrückte muss es halt geben. Ne?
Und die gibt es auf alle Fälle bei uns genug. Also da sind ja.
Und anders funktioniert das nicht. Wenn wir das alles über Hauptamt und bezahlten Job letztendlich machen wollen, selbst in der Pro B, ein Team wie Rostock, die ja nun wirklich die letzten Jahre sehr, sehr erfolgreich gearbeitet haben, auch da gibt es eine Heerschar an Ehrenamtlichen. Ohne die wird es nicht gehen. Mhm. Und das ist letztendlich nicht machbar. Und auch sehe ich jedenfalls auch nicht, dass das perspektivisch finanziell darstellbar ist. Und es ist vielleicht auch gar nicht sinnvoll, das alles auf Hauptamt zu fokussieren, weil damit natürlich auch viel Identität verloren geht oder verloren gehen kann, nicht muss.
Nee, es wird wie überall halt eine gute Mischung gefordert, ne? Und genau. Und es ist ja auch toll, solange Leute wie du dann auch noch Lust haben, sich da weiter so einzusteigern und zu engagieren, dann passt es ja auch. Wo siehst du denn so deine Ziele für uns als Verein so in den nächsten Jahren? Was passiert mit dir in 5 Jahren und was ist mit dem Verein passiert? Kannst du da schon ein bisschen hinausblicken?
Was natürlich immer der entscheidende Punkt ist, man muss gesund bleiben und dann kann ich mir durchaus auch noch vorstellen, das in 5 Jahren zu machen. Ob in 10, ich weiß es nicht, wird die Zeit zeigen. Und ich sehe auch oder ich finde einfach das Spannende daran, man kann eine ganze Menge gestalten, man kann, ohne dass jetzt große Hierarchien irgendwo existieren, es ist ein Miteinander und wir ziehen letztendlich alle an einem Strang und auch eigentlich an derselben Seite. Hm. Und insofern, wenn man sich anguckt, was die Stadt auch jetzt ja in den nächsten Monaten starten will, die Planen laufen da ja auf Hochtouren, die neue Halle soll gebaut werden. Das ist natürlich nochmal ein ganz großer Punkt, die möchte auch gefüllt werden, also mit Zuschauern. Das war eigentlich eines der großen Themen für dieses Jahr, mehr Zuschauer in die Erich-Wünsch-Halle zu bringen. Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber das war eigentlich eines der ganz großen Aufgaben für dieses Jahr. Müssen wir halt verschieben auf nächstes oder auf nach Corona. Und das sind so Themen, wo ich sage, ja, da ist Kreativität gefragt. Wie macht man das? Wie bringt man dann wirklich 2.500 Leute in die neue Arena? Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung und ich liebe Herausforderungen.
Ja, also wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass es jetzt langweilig wird in den nächsten Jahren. Ja, also du kannst
Nee, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht.
das glaube ich auch nicht. Ja, Christian, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den Podcast und vor allem auch für deine ganze Arbeit, die du leistest. Wir haben ja jetzt ein bisschen teilnehmen dürfen und ja, vielen Dank auch für die Interna. Es war sehr, sehr interessant. Ich würde dir sehr gerne auch für die Zuhörer so das letzte Wort überlassen. Kannst einfach mal alles rauslassen, was du schon immer mal so sagen wolltest und dann sehen wir uns ja dann spätestens am Samstag in der Halle. Freue ich mich schon drauf.
Genau, ich bin da nicht bei, das ist ja nicht der erste Podcast. Ich wusste also ja schon, dass irgendwo ein Schlusswort oder sowas wahrscheinlich wieder kommen wird. Also habe ich mir natürlich ein paar Gedanken gemacht. Ich möchte mit einem ganz kurzen Aufruf eigentlich an unsere 500, über 500 Mitglieder im Verein und den noch dazukommenden vielen, vielen Fans der Lok in Bernau und Umgebung abschließen. Eigentlich nur drei kurze Stichworte. Engagiert euch. Es lohnt sich wirklich, mit jungen Leuten zu arbeiten und das Umfeld zu gestalten. Und unterm Strich, es macht auch noch richtig Spaß dabei.
Auf jeden Fall, das kann ich nur unterstreichen. Und ja, ich danke dir, Christian. Ja, mach dir noch eine schöne Woche, wenig Stress und wir sehen uns am Samstag.
Alles klar. Ich danke dir auch, Marco. Und ja, bis Sonnabend.
Bis dann, ciao.
Ja.